Die rechte Unterscheidung von Gesetz und Evangelium von Karl Ferdinand Wilhelm Walter. Die 24. Abendvorlesung trägt den Titel Der Glaube, ein Menschenwerk. Ungefähr 100 Jahre und etwa 2 Jahrzehnte ist es her, meine Freunde, da war der Rationalismus in der sogenannten protestantischen Kirche Deutschlands zur Herrschaft gekommen. Das war die Zeit ebensowohl der tiefsten Schmach und Erniedrigung, welche jemals das Volk erfahren hat, als auch des völligsten Abfalls von dem Evangelium von Christo. Da galten die oberflächlichsten Geister, die hohlsten Köpfe, die nicht eine Gelehrsamkeit von einiger Bedeutung hatten, für große Lichter, die ihrer eigenen Zeit vorangeeilt seien. Um zu solchem Ruhm zu gelangen, dazu war nicht mehr nötig, als dass ein sogenannter Theologe so kühn oder vielmehr so frech war, alle geheimnisvollen Lehren des Christentums für Irrtümer früherer, unaufgeklärter, finsterer Zeiten zu erklären und zugleich zu erklären, dass die Lehren von Gott, von Tugend und von Unsterblichkeit der eigentliche innere Kern der ganzen christlichen Religion sei. Ach, welch eine elende, erschreckliche Zeit! Es kam endlich dahin, dass die rationalistischen Prediger, um zu zeigen, dass sie immer noch nicht überflüssig seien in der Welt, vielmehr großen Nutzen schaffen könnten, auf ihren Kanzeln Themata wie folgende behandelten: Von der rationellen Landwirtschaft, von der Einträglichkeit der Kartoffel, von der Notwendigkeit der Baumpflanzung, von der Wichtigkeit der Gesundheitspflege und ihrer rechten Beschaffenheit und dergleichen. Dass ich dieser Zeit nichts andichte, können Sie leicht sehen aus den rationalistischen Predigtbüchern, in welchen Sie dergleichen Themata mit großem Pathos werden behandelt finden. Aber manche Rationalisten schämten sich doch dieser echten Schule des Rationalismus. Im Jahre 1772 erschien daher ein Buch von der Nutzbarkeit des Predigtamtes, geschrieben zum Trost der Kollegen. Diese Schrift war geschrieben von einem nicht ganz unbekannten Joachim Spalding. In diesem Buch erklärt er allerdings, dass solche Themata nicht ganz geeignet seien für die Kanzel, aber seine eigene Meinung bestand darin, wenn die Predigten nutzbar sein sollten, so müsste man nie zuerst von Glaubenslehren reden, denn die machen nur konfus, sondern es müssten ganz allein die Lehren der praktischen Moral behandelt werden. So ist es auch nicht zu verwundern, dass in der damaligen Zeit viele Seelen, die noch die Frage in ihrem Herzen trugen, was muss ich tun, dass ich selig werde, unsere verwüstete Kirche verließen und entweder in die Herrenhuter-Sekte flüchteten oder sich gar zu der römischen Afterkirche wendeten. Doch diese schreckliche Zeit ist, Gott sei Lob und Dank, für immer vorüber. Namentlich seit der glücklichen Beendigung der sogenannten Freiheitskriege gegen Napoleon den I. Dieses Ungeheuer zog ein Frühlingshauch über ganz Deutschland. Ganze Massen erfuhren eine wahrhaft wunderbare Erweckung aus dem Todesschlaf des rationalistischen Unglaubens und darunter nicht wenige Prediger. Seit dieser Zeit haben eben auch viele Prediger wieder angefangen, die trockene, trostlose und kraftlose heidnische, rationalistische Moral beiseite zu legen und wieder Christus und den Glauben an ihn zu verkündigen, als den einzigen Weg zur Seligkeit und schon hier zum wahren Frieden des Herzens. Ach, möchte aber das nur immer recht geschehen sein und noch jetzt recht geschehen. Aber es ist leider nicht zu leugnen, dass auch jetzt noch von wohlmeinenden Predigern das Gesetz in das Evangelium vermischt wird und das Evangelium in das Gesetz und so den Zuhörern ein entsetzlicher Schade zugefügt wird. Möge sie Gott in Gnaden davor bewahren, wenn sie einst sollen eintreten in die Mitte einer Gemeinde, mit der sie, so viel an ihnen ist, vor dem Thron Gottes erscheinen und Rechenschaft geben sollen, ob sie dieser Gemeinde das wahre Brot des Lebens gebrochen haben und nicht schlechte Speise, davon die Seelen krank werden und wohl gar sterben, ob sie treu gewacht haben. Dass dies erreicht werde, dazu möge auch die Betrachtung unserer 13. Thesis gereichen. Thesis Nummer 13. Gottes Wort wird neuntens nicht recht geteilt, wenn man den Glauben so fordert, als könne der Mensch sich denselben selbst geben oder doch dazu mitwirken, anstatt denselben durch Vorlegung der evangelischen Verheißungen selbst in das Herz hinein zu predigen, zu suchen. In dieser Thesis wird nicht das als falsch hingestellt, dass man den Glauben von den Zuhörern fordert, auch ernstlich fordert. Ach nein, das haben alle Propheten, alle Apostel, das hat unser Herr Jesus Christus selbst getan. Wenn wir den Glauben fordern, so ist das durchaus keine gesetzliche Forderung, sondern die allersüßeste Einladung, die nichts anders bedeutet als dies. Kommet, denn es ist alles bereit. So wenig wie derjenige, der halb verhungert ist, sagen wird, ach was, ihr habt mir nichts zu befehlen, wenn wir ihm sagen, komm her, du armer Hungriger, und sättige dich. Setze dich an meine gedeckte Tafel und iss, was dir schmeckt. So wenig ist auch das eine gesetzliche, sondern vielmehr eine evangelische Aufforderung, wenn ich den Glauben fordere. Nein, was hier als falsch erklärt wird, ist das, als könnte der Mensch sich den Glauben selbst geben. Denn sobald man das tut, so macht man den Glauben zu einem Menschenwerk und die Forderung des Glaubens wird eine gesetzliche. Dann liegt es auf der Hand, dass man das Gesetz in das Evangelium hineinmischt. Ein Prediger soll vielmehr so predigen, dass die Zuhörer, und wenn er auch kein Wort vom Glauben selbst sagt, doch eine rechte Glaubenspredigt hören. Auf die Nennung des Wortes Glaube kommt es nicht an, sondern darauf, dass man so redet, dass ein jeder arme Sünder Lust bekommt, die Bürde seiner Sünden vor seinem Herrn Jesus Christus niederzulegen und zu sagen, du bist mein und ich bin dein. Darin ist vor allem Luther so groß. Er spricht selten, glaubet doch, glaubt doch. Aber er predigt so von Christi Werk, von der Seligkeit aus Gnaden, von dem Reichtum der Erbarmung Gottes durch Jesus Christus, dass jeder merkt, hier gilt es nur zu nehmen, hier gilt es auszuruhen in dem Schoß der göttlichen Gnade. Das ist die große Kunst. Die müssen sie zu lernen suchen, dass jeder ihrer Zuhörer denkt. Nun, wenn das wahr ist, dann bin ich auch ein glücklicher Mensch. Dann ist meine Angst und Unruhe vergeblich gewesen. Dann bin ich auch erlöst, und zwar vollkommen. Dann bin ich auch mit Gott versöhnt und gehöre auch zu den Geretteten und zu denen, auf die Gott mit lauter Gnade herabsieht. Sobald der Mensch das denkt, so kommt er eben zum Glauben. Würden Sie zum Beispiel einer Indianerhorde den Herrn Jesus Christus vormalen, dass er der Sohn Gottes ist, dass er vom Himmel herabgekommen ist, um die Menschen von ihren Sünden zu erlösen, Gottes Zorn auf sich zu nehmen und an ihrer Stadt Tod, Teufel und Hölle zu überwinden und allen Menschen den Himmel zu öffnen, und dass nun jeder Mensch könne selig werden, er brauche nur anzunehmen, was dieser unser Herr Jesus Christus uns gebracht habe. Und gesetzt den Fall, in demselben Augenblick träfe sie die tödliche Kugel eines im Hinterhalt lauernden feindlichen Indianers. Sie würden erschossen. So wäre es doch möglich, dass sie eine kleine indianische Gemeinde hinterließen, wenn sie auch kein Wort vom Glauben gesagt hätten. Denn wer nicht ruchlos und mutwillig widerstrebe, der müsse denken, ich bin auch erlöst. Hingegen könnten sie lange Zeit zubringen und immer sagen, ja, man muss auch glauben, wenn man selig werden will. Und die Zuhörer haben den Eindruck, es sei etwas von ihnen verlangt worden und sie haben Sorge, ob sie das auch tun könnten. Und wenn sie es könnten, ob es dann auch wirklich das sei, was sie verlangt hätten. So können sie viel vom Glauben gepredigt haben, und doch ist es keine Glaubenspredigt. Wer erkannt hat, hier gilt es zu nehmen, der hat den Glauben. Durch den Glauben selig werden heißt ja, lass es dir nur gefallen, nimm es nur an, dann wirst du selig. Damit will ich jedoch nicht sagen, dass sie nicht vom Glauben predigen sollen. An der rechten Erkenntnis hierin fehlt es namentlich in unserer Zeit. Die besten Prediger meinen, sie haben sehr viel getan, wenn sie den Leuten, sozusagen, es eingebläut haben. Der Glaube allein macht selig. Aber sie haben so gepredigt, dass die Zuhörer nun denken, ach, wenn ich den Glauben nur hätte, das muss etwas sehr Schweres sein, denn ich habe es nicht erlangt. Und so gehen die armen Zuhörer aus der Kirche traurig nach Hause. Das Wort Glaube hallt wohl wieder in ihren Ohren, aber es gibt ihnen keinen Trost. Schon Luther klagt, dass viele vom Glauben predigen, aber sie zeigten nicht, was das für eine Bedeutung habe, wie man dazu komme. Ein solcher Prediger kann sich jahrelang abmühen und seine Gemeinde bleibt doch unerweckt. Daher kommt es auch, dass man viele Leute so reden hört, dass man gleich merkt, sie sind ihres Heils nicht gewiss, sie wanken und schwanken hin und her, und wenn man ihnen sagt, du musst heute sterben, da geraten sie in eine entsetzliche Angst und Not. Und wer ist daran schuld? Der Prediger, der so verkehrt vom Glauben predigt. Wenn man nun sagt, man solle den Glauben fordern, so ist damit nicht gesagt, dass der Mensch sich denselben selbst geben könne. In der Schrift wird alles vom Menschen gefordert. Da wird von allen Geboten gefordert, tue das, so wirst du leben. In der Schrift wird gefordert, machet eure Herzen keusch. Es wird gefordert, stehe auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Daraus folgt aber durchaus nicht. Also kann der Mensch diesen Forderungen auch nachkommen. Nein, a debito, ad posse non valet, consequentia. Das ist ein altes, wahres Sprichwort. Wenn ein Schuldherr sagt, du musst mich bezahlen, damit ist nicht gesagt, dass der Schuldner nun auch bezahlen kann. Auch im täglichen Leben kann es vorkommen, dass einer einmal zu seinem Schuldner hingeht und spricht, Jetzt bezahle mich einmal. Er weiß, dass er ihn nicht bezahlen kann, aber er sieht vielleicht, wie derselbe ganz leichtsinnig dahingeht und wohl gar noch stolz und hochmütig sich gebärdet. Und nun will er ihn durch die Erinnerung an seine Schulden einmal von seinem Hochmut abbringen. Er soll zu Kreuz kriechen. So macht es auch der liebe Gott. Zeigt mir Gott, was ich zu tun schuldig bin. Stellt er seine Forderungen an mich, so sehe ich ein, ich kann es nicht tun. Oder ich will es nun tun und kann es doch nicht durch mein Rennen und Laufen erreichen. Und dann, wenn er mich gedemütigt hat, kommt der liebe Gott mit seinem Evangelium. Aber daran fehlt es eben heute. Wenn die Leute sagen, ich kann aber nicht glauben, so erwidert man, oh ja, du kannst schon glauben, du musst nur glauben wollen. Du kannst deine Sünden schon loswerden, du musst nur dagegen kämpfen. Das ist aber eine schändliche Predigtweise. Ach, die Synagogen haben das Evangelium vergiftet, den Herrn Christus verleugnet und seine Gnade entleert. Melanchthon ist bekanntlich der Vater des Synagogismus. Hören Sie nun einige Sätze, in welchen Melanchthon seinen Synagogismus verrät. Es ist das umso wichtiger für die jetzigen Theologen, dass diese Ausdrücke Melanchthons Synagogismus verraten haben. Manche wissen es und sagen auch noch, ja, das war eben das Gute an Melanchthon. Die Orthodoxen aber reden nicht so. Der bekannte rechtgläubige Theolog Leonhard Huter schrieb ein Buch betitelt Concordia Concors. Es ist das eine Geschichte der Konkordienformel und zeigt, wodurch jeder Artikel dieser Bekenntnisschrift veranlasst worden ist. Und unter anderem, dass Melanchthon die Hauptveranlassung war für den zweiten Artikel der Konkordienformel. Zum Beweis führt er solche falsche Sätze aus Melanchthons Schriften an. Ich nenne Ihnen solche Sätze, um zu zeigen, dass nicht nur wir Missourier so rigorös sind, dass wir überall Synagogismus witterten. Melanchthon sagte also, erstens, im Menschen ist und muss sein irgendeine Ursache, warum die einen zur Seligkeit erwählt und die anderen verworfen und verdammt werden. Das erklärt Huter für Synagogismus. Vergleichen Sie nun damit die Schriften unserer Gegner im Gnadenwahlslehrstreit. Da finden Sie, die reden gerade so und beweisen somit, dass sie grobe Synagogen sind. Denn Melanchthon war ein grober Synagogist. Das Falsche ist nicht, dass er sagt, im Menschen muss eine Ursache sein, warum er verworfen und verdammt wird, sondern dass im Menschen eine Ursache sein soll, warum die einen zur Seligkeit erwählt werden. Dafür liegt keine Ursache in irgendeinem Menschen. Alle Seligen werden voll des innigsten Dankes in der Ewigkeit sein, dass ich hier im Himmel bin, dazu habe ich nichts getan, in mir war keine Ursache zur Seligkeit. In mir war wohl Ursache genug, dass ich jetzt auch in der Hölle wäre, aber keine, auch nicht die geringste Ursache, dass ich jetzt hier im Himmel bin. Ein anderer Satz aus Melanchthon. Zweitens. Da die Gnadenverheißungen allgemein sind und in Gott kein sich widersprechender Wille ist, so muss notwendig in uns irgendeine Ursache des Unterschieds sein, warum ein Mensch selig, der andere verworfen wird. Das ist, in jedem muss ein ungleiches Tun sein. Nein, das ungleiche Tun ist die Ursache nicht, dass ich in den Himmel gekommen bin. Die Gnade ist ja allgemein, aber der eine wird verdammt, weil er mutwillig widerstrebt. Da kommt die Vernunft und sagt, also ist bei dem anderen die Ursache, dass er selig wird, die, dass er nicht widerstrebt hat. Aber hier ist eben ein undurchdringliches Geheimnis, und wer das nicht anerkennen will, der will eben das Christentum verlassen. Das ist der Kern des Christentums, dass Gott uns einen Weg zur Seligkeit offenbart hat, den keine menschliche Vernunft hat ausdenken können und den wir auch nicht begreifen können. Oh, welch eine Tiefe des Reichtums, beide der Weisheit und Erkenntnis Gottes! Wie gar unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege! Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, das ihm werde wieder vergolten? Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. So müssen wir mit dem Apostel ausrufen, wenn uns der Rat Gottes zur Seligkeit vorgelegt wird. Ferner, sagt Melanchthon, drittens, in uns ist die Ursache, warum die einen der Gnadenverheißung zustimmen, die anderen nicht. Das ist grober Synergismus, denn er meint eine wirkliche, bewirkende Ursache. Wo bleibt denn die Wahrheit, dass wir von Natur alle tot sind in Sünden, dass wir eine neue Kreatur werden, dass wir wiedergeboren werden? Endlich, viertens. In der Bekehrung kommen drei Ursachen zusammen: das Wort Gottes, der Heilige Geist, welchen der Vater und der Sohn senden, dass er unsere Herzen entzünde, und unser dem Worte Gottes beistimmender und nicht widerstrebender Wille. Es ist mit dem Glauben wie mit der Reue. Ich kann mich immer in den Winkel setzen und mir traurige Gedanken machen, um Reue herauszulocken. Es geht nicht. Wenn ich ein ehrlicher Mensch bin, dann muss ich sagen, ich kann es nicht. Wenn ich denke, mein Herz zerschmilzt und ich bereue die Sünde, da merke ich auf einmal, ich bekomme wieder Lust zur Sünde, die ich eben bereut habe. Nein, der Donner des Gesetzes muss über mir rollen und die Blitze von Sinai müssen mein Herz durchzucken, wenn eine wahre Reue soll bewirkt werden. Ebenso wenig kann ich aber auch den Glauben von mir selbst geben. Hören wir nun noch eine Stelle, die Huther nicht anführt, die aber hierher gehört, aus Melanchthons Lokis vom Jahre 1552 auf Seite 101. Du sagst, du kannst das nicht, nämlich der Stimme des Evangeliums gehorchen, den Sohn Gottes hören und als Mittler annehmen. Darauf antwortet er: Allerdings kannst du es. Das ist erschrecklich. Nein, wenn zu Ihnen jemand kommt und sagt, mein lieber Herr Pastor, ich kann aber nicht glauben, dann müssen Sie sagen, das glaube ich. Das kann auch kein Mensch. Dann wären Sie ein Wundermensch, wenn Sie das könnten. Hören Sie nur Gottes Wort, dann wird Gott Ihnen den Glauben schenken. Dann können Sie ihn ermahnen, dass er nicht widerstreben soll, dass er aufmerken soll, dass er die Funken, die in ihm erglühen, nicht soll auslöschen. Das ist wohl ganz gut, aber damit geben Sie ihm keine Kraft, das zu tun. Sondern wenn das Evangelium in sein Herz hineindringt, wie ein himmelssüßes Wasser des Lebens, dann kommt der Glaube, erst ganz schwach. Aber das Kind ist geboren. Es sieht, es hört, es schmeckt, es bewegt sich. Es hat eine gewisse Kraft, es kann essen und trinken. Dann erst können Sie ihn ermahnen, mitzuwirken. Melanchthon sagt ferner: Richte dich nur am Evangelium aus, bitte Gott, dass er dir helfe und dass der Heilige Geist in diesem Trost wirksam sei. Du sollst wissen, dass Gottes Gnade uns auf diese Weise bekehren will. Wenn wir nämlich, durch die Verheißung aufgeweckt, mit uns selber kämpfen, ihn anrufen, unserem Unglauben und anderen bösen Neigungen widerstreben. Ferner sagt er, der freie Wille ist die Fähigkeit, sich zur Gnade zu schicken. Das ist der berüchtigte Ausdruck, der gewöhnlich zitiert wird, um nachzuweisen, dass Melanchthon ein echter Synergist war. Das sind ganz erschreckliche Sätze. Melanchthon fährt fort. Das heißt, er hört die Verheißung und versucht ihr beizustimmen und tut die Sünde wider das Gewissen von sich. Nein, erst muss ich bekehrt sein. Dann erst kann ich auch die Sünde wider das Gewissen von mir tun.